Das war schon gestört und ich habe da versucht, alles aus mir rauszuholen. Mir ist dann einfach nur mein Körper eingeschlafen, arme Beine, man spürt das Laktat und man kann sich einfach nicht mehr schneller bewegen. Und ich musste ihn dann ja laufen lassen. Und das hat in dem Moment extrem wehgetan. Also ich bin da als Vierter ins Ziel gekommen und dachte mir so, das war eine einmalige Chance und ich habe es nicht geschafft. Ich war nicht stark genug. Es hat im ersten Moment, ja, war es so schmerzhaft, ich war wirklich krass enttäuscht.
Leute, die Olympischen Winterspiele Mailand-Cortina 2026 sind Geschichte, aber sie hallen immer noch nach. So viele Momente, Erinnerungen und Geschichten, die für immer bleiben werden. Einige davon wollen wir jetzt nochmal im Team Deutschland Podcast nachbesprechen und vertiefen. Den Anfang macht heute Biathlet Philipp Horn. Vielleicht habt ihr es gesehen oder gehört. Team Deutschland hat bei diesen Winterspielen so viele vierte Plätze gemacht wie lange nicht mehr. Insgesamt 14 Stück. Und zweimal war Philipp an so einem vierten Platz beteiligt. Was das mit ihm gemacht hat, so knapp an einer Medaille vorbei, wie er damit umgeht und wie er vor allem die Wettkämpfe in Antholz bei seiner Olympiapremiere erlebt hat, das hat er in einem Blogbeitrag auf seiner Homepage schon mal aufgeschrieben. Das haben wir dann gelesen und waren der Meinung, dass er von seinen Erlebnissen und Gedanken unbedingt im Podcast erzählen muss. Es ist eine wirklich sehr spannende Episode geworden mit super Einblicken in das, ja, Innenleben sozusagen eines Top-Athleten. Hört es euch unbedingt an. Mein Name ist Paul Burber. Ich bin euer Host im Team Deutschland Podcast. Der wird wie immer präsentiert von der Sparkassen-Finanzgruppe. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Ich würde direkt auf den ersten Satz eingehen wollen. Da steht: Olympische Spiele, ein Kindheitstraum wird wahr. Was hast du als Kind geträumt?
Ja, ich glaube, jeder, der irgendwo mit gewissen Ehrgeiz in den Sport startet, der hat schon einmal von den Olympischen Spielen gehört, der hat die mit Sicherheit schon mal irgendwie im Fernsehen verfolgt. Ich glaube, da kommen die wenigsten dran vorbei. Und ja, als Kind habe ich das natürlich mit sehr großem Interesse verfolgt, gerade die Winterolympiaden. Und habe da wirklich alles angeschaut, was überhaupt ging. Und schon damals habe ich einfach davon geträumt, da vielleicht auch mal teil sein zu können. Und ja, dieser Gedanke hat mich eigentlich mein ganzes Leben lang begleitet. Ich muss sagen, ich bin jetzt auch schon, ja, ich würde sagen, eher im Herbst meiner Karriere mit 31 Jahren habe ich es dann endlich geschafft zu den Olympischen Spielen. Also ich musste schon mit einigen Misserfolgen und Enttäuschungen umgehen und habe eben auch die Olympischen Spiele 22 verpasst und auch 2018, da, gut, da muss ich sagen, da habe ich zwar davon geträumt, aber da war das noch nicht ganz so realistisch, aber zumindest 22 hat es auf jeden Fall sehr geschmerzt, da die Qualifikation zu verpassen.
Um noch einmal beim Traum zu bleiben, hast du als Kind, als Nachwuchsathlet irgendwie schon ein Bild im Kopf gehabt? Hast du dich irgendwie schon im Stadion mit einer Medaille gesehen oder war es einfach, du wusstest, du willst da dabei sein, diese Erfahrung machen? Was war sozusagen, mal abgesehen von dem reinen Wording, Olympische Spiele, da träumen viele von, was war wirklich so dein Traum dahinter? Was waren die
Es
Bilder?
ist natürlich schwer zu sagen. Ich glaube, diese Olympischen Ringe, die haben für mich irgendwie was Magisches schon immer gehabt. Dieses Riesenevent, was da drumherum gebaut wurde, das hat mich als Kind fasziniert. Die Eröffnungsfeier hat mich immer fasziniert. Das Olympische Feuer war immer sowas Großes für mich. Und ich habe das auch jetzt gemerkt, als wir dann in Antholz waren und ich das erste Mal ins Stadion kam und überall die Ringe gesehen habe und gerade so die Ringe überm Schießstand, die so am spektakulärsten platziert waren, das hat irgendwas mit mir gemacht und ich war da so aufgeregt und habe mich da so gefreut, das alles zu sehen. Da habe ich gemerkt, okay, das ist irgendwie das, was mich auch mein Leben lang schon begleitet hat, diese Leidenschaft, diese Träume, die sich früh entwickelt haben bei mir. Und die mich dann wahrscheinlich auch dazu getrieben haben, hart an mir zu arbeiten und diese Motivation in mir entfacht haben.
Das ist irgendwie verrückt, ne? Du schreibst es auch so ein bisschen, was so fünf Ringe machen mit einem. Wenn, ich meine, alle haben oder viele haben vorher auch gesagt, Antholz, klar, Weltcup-Strecke, das ist jetzt wie ein größerer Weltcup. Aber irgendwie das Feeling ist schon anders, oder? Da sind diese Ringe, da ist weniger Werbung irgendwie. Wie war das?
Ja, absolut. Also ich bin eigentlich auch mit der Einstellung rangegangen, dass es jetzt ein Rennen ist wie jedes andere. Antholz ist für uns nichts Neues. Wir kennen alle das Stadion, wir kennen die Strecken. Ich bin da schon viele Rennen gelaufen. Und genauso bin ich da rangegangen und dachte mir, okay, das ist jetzt halt einfach Biathlon, genau wie immer. Aber irgendwie muss ich sagen, diese Ringe auf der Brust und das Stadion, was anders aussieht, auch die ganze Vorbereitung dahin. Also es ist ja nicht so, dass man zu Olympia fährt und dann geht Olympia los, sondern eigentlich hat uns das ganze Thema ja von, ich sag mal, Mai 25, wo wir in die Trainingsperiode wieder gestartet sind, begleitet. Also wir haben ja wirklich in jedem Training, wo wir Drucksituationen simuliert haben, haben wir immer olympische Situationen simuliert. Wir haben immer versucht, im Mentaltraining uns schon darauf vorzubereiten. Und dass man dann wirklich im Stadion steht, an der Startlinie und weiß, jetzt geht's los. Ja, das war dann irgendwie schon was ganz Besonderes.
Wir kommen gleich zu deinen Starts und zu den Wettkämpfen. In deinem Blog-Eintrag schreibst du, ihr wart vorher noch in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, nicht so weit weg von Antholz, und da war das Niveau, die Qualität im Training auch schon extrem hoch, schreibst du. Woher kommt das? Also klar, ihr trainiert auf dieses Ziel hin, seitdem im Fall auch bestenfalls im besten Shape. Du warst noch erkältet oder krank im Januar. Aber ist es auch irgendwie eine Kopfsache, dass da wirklich dann das Niveau so hoch ist?
Ja, definitiv. Also ich glaube, auf dem Niveau, wo wir Biathlon betreiben, ist Biathlon sowieso Kopfsache. Also jeder, der im Weltcup unterwegs ist, kann schießen. Ohne Drucksituation, ohne die körperliche Belastung ist jeder im Weltcup in der Lage, 20 Scheiben abzuräumen, und das immer wieder und immer wieder. Aber wenn es dann eben die körperliche Belastung dazukommt, wenn die Drucksituationen dazukommen, dann wird es auf einmal so viel schwerer, und dann ist eigentlich die Kunst, das zu machen, was man auch im Training macht. Ich würde sagen, das fällt mir persönlich relativ schwer. Ich habe da viele Jahre gebraucht, um im Wettkampf wirklich das zu machen, was ich im Training mache. Und genau darauf haben wir uns eigentlich auch in der Vorbereitung vorbereitet. Also Tobi, unser Coach, hat auch immer versucht, Drucksituationen zu schaffen. Wir haben zum Beispiel so eine kleine Trophäe gehabt, die jeden Tag vergeben wurde am Schießstand. Immer an den besten Schützen des Tages. Oder dann gab es verschiedene Challenges, die dann eben ein Massenstartrennen ähnlich kamen oder Sprintrennen, Einzelrennen. Also wir haben quasi die Olympischen Spiele schon einmal simuliert, und es gab dann jeden Abend eine Preisverleihung beim Essen. Das fand ich eine super Idee, und da hast du einfach gemerkt, jeder war hochfokussiert, wollte da schon sein absolut Bestes geben, vor allen Dingen im Schießstand. Und ich glaube, es hat uns als Athleten gut gefallen, aber auch den Trainern. Also wir haben da wirklich eine sehr, sehr gute Vorbereitung gehabt.
Wie macht sich der Druck bei dir, oder hat sich der Druck bei dir während der Spiele bemerkbar gemacht? Schwirrt er die ganze Zeit von Eröffnungsfeier oder kurz vorher bis zu deinen Wettkämpfen rum? Oder ist es der Moment im Rennen, im Wettkampf, wo du zum Zielen ansetzt, wird die Waffe da schwer? Wann spürst du den Druck?
Ja, ich würde sagen, der baut sich so in den letzten Tagen vorm Rennen auf jeden Fall auf. Ich habe lange gedacht, dass ich sehr gelassen bin. Die Vorfreude war groß auf die Rennen. Also wir waren ja schon ein paar Tage vorher in Antholz, haben dort noch trainiert, haben auch bei der Mixstaffel zugeschaut und unterstützt. Also man hat auf jeden Fall Zeit, nervös zu werden, sage ich mal. Aber bei mir war es eigentlich relativ entspannt. Ich habe mich total gefreut. Ich fand es einfach nur mega, dort zu sein, und habe versucht, mich so gut wie möglich vorzubereiten. Aber dann so spätestens einen Tag vom Rennen, wenn man dann weiß, morgen geht's los, und man ist dann so in seiner Wettkampfroutine, der Tag vorm Rennen, der ist eigentlich immer gleich, dann kribbelt es auf jeden Fall schon mal im Bauch. Und ich glaube, das ist auch wichtig und richtig, dass man dann mit dieser Anspannung auch am Start steht.
Sehr persönliche Frage, aber macht sich das bei dir auch körperlich bemerkbar? Also muss jetzt ja nicht, Mertesacker hat das, glaube ich, mal gesagt bei den Fußballern, der hat sich gefühlt vor jedem Spiel übergeben, ist es so krass? Kurze Werbung mit einem wichtigen Hinweis. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten- wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht.
Ja, unterschiedlich. Also so früher als Jugendlicher hatte ich das manchmal, dass ich mich auch übergeben musste vom Rennen, von Nervosität. Das hat sich auf jeden Fall gelegt. Die Probleme habe ich nicht mehr, aber so ein flaues Gefühl im Magen, das ist, glaube ich, relativ normal. Das hat jeder. Oder dass man vielleicht einmal mehr aufs Klo muss als normal. Das kommt auch vor. Ja, das sind so die Hauptmerkmale. Aber ich glaube, es gibt schon solche und solche Tage. Also wenn man mit viel Selbstbewusstsein am Start steht, dann macht man sich auch nicht so viel Gedanken. Und wenn man vielleicht ein paar schlechtere Rennen hinter sich hat, dann ist vor allen Dingen das Kopfkino sehr präsent. Und dann hat man auf jeden Fall Respekt davor, vor allen Dingen vor dem Schießen, weil da einfach sehr viel mehr schiefgehen kann als auf der Loipe. Also von, ja, weiß ich nicht, von einem sehr schlechten Rennen bis zu einem sehr guten Rennen kann sich ja alles über den Schießstand entscheiden. Und deswegen ist man da irgendwie vorher auch ein bisschen mehr nervös, wenn man schlechte Ergebnisse im Rücken hat.
Ihr seid dann relativ unkompliziert nach Antholz angereist, hast du geschrieben. Und irgendwie war alles wie immer, aber irgendwie auch nicht. Und dann gab es so eine Situation wohl, ihr musstet eure Waffen im Stadion lassen. Kannst du vielleicht einmal ganz kurz erstmal sagen, warum ist das was Besonderes?
Ja, also normalerweise bei den Weltcups dürfen wir die Waffen mit aufs Hotelzimmer nehmen. Können die dann eben im Schrank meistens verstauen, müssen natürlich darauf achten, dass die Zimmer gut abgeschlossen sind. Aber das ist eigentlich das normale Prozedere, was aber schon immer bei Olympia anders gemacht wurde. Und wir haben das letztes Jahr zum Weltcup im Antholz schon einmal geprobt. Und zwar mussten wir die Waffen dann immer im Stadion abgeben. Dort gab es eine Waffenkammer, dort wurden die eingeschlossen und du konntest dann eben erst unmittelbar vor dem Rennen dein Gewehr dort abholen. Was an sich überhaupt nicht schlimm ist. Gerade aus Sicherheitsaspekten sogar eine gute Maßnahme, meiner Meinung nach. Auf der anderen Seite hat das natürlich unsere Trainingsroutinen so ein bisschen verändert, weil Trockentraining spielt schon eine große Rolle bei uns im Biathlon, also dass man quasi Anschläge macht, ohne zu schießen, dass man seine Haltefähigkeit trainiert, dass man stehend ein gutes Timing hat, eine gute Anschlagseinnahme, also das ist schon ein wichtiger Bestandteil des Trainings. Und gerade vor dem Wettkampf ist es bei mir so, dass ich da eine Wettkampfroutine habe, wo ich auch das Trockentraining eben mit einbaue. Und dann musste man eben plötzlich ins Stadion fahren. Da konnte man auch nicht einfach mit dem Auto reinfahren, sondern musste immer mit einem Shuttle fahren, hat dann dort sein Gewehr abgeholt, ist dort in einen extra vorgesehenen Trockentrainingraum gegangen und konnte dann eben dort sein Trockentraining machen. War eben mit ein bisschen mehr Zeitaufwand verbunden, aber ich muss sagen, im Nachhinein war es nicht wirklich schlimm. Ich fand sogar, dass dieser ganze Prozess, den man unternehmen musste, um Trockentraining zu machen, hat dem Ganzen fast noch mehr Qualität gegeben, weil man eben wusste, ich gehe zum Trockentraining. Das war eine, ja, separate Einheit, die eine hohe Qualität dann hatte. Und im Hotelzimmer ist eben manchmal so, kommst vom Essen, legst dich kurz ins Bett, hängst die Papierscheibe an die Wand und machst eben dein Training. Und dann hat das manchmal nicht den Fokus, den man braucht. Von daher muss ich sagen, war das eigentlich gar nicht so schlecht jetzt in Antholz.
Mal abgesehen von der Situation, von der Waffensituation, sag ich mal, wie wichtig sind dir persönlich Routinen?
Also gerade in der Wettkampfvorbereitung sehr wichtig, weil das gibt einem immer so ein bisschen Sicherheit, das nimmt einem auch die Nervosität und ja, gerade für die mentale Vorbereitung sind mir Routinen sehr, sehr wichtig.
Und kann man das Brechen dieser Routinen irgendwie üben? Weil du hast es schon gesagt, mit den Waffen, da war klar, dass es so ist. Und das habt ihr auch irgendwie schon mal geübt. Und das ist aber auch klar, dass bei Olympischen Spielen, mal abgesehen vom Druck, was man üben kann oder versuchen kann zu imitieren, ja, diese Routinen irgendwie auch gebrochen werden könnten. Du hast das auch zitiert, euren Trainer, glaube ich, wir müssen es schaffen, das Normale im Besonderen zu machen. Ja, kann man das üben, brechen von Routinen und irgendwie trotzdem normal bleiben?
Ja, sicherlich kann man das üben. Ich glaube, das ist auch genau das, was wir dann im Training immer versuchen zu machen, wenn wir eben diese Drucksituation künstlich schaffen, indem man einfach ja zum Beispiel mit Belohnungs- oder Bestrafungssystemen arbeitet beim Schießen. Ich kann jetzt mal ein Beispiel nennen. Wir machen zum Beispiel öfter mal eine Einheit, wo man es schaffen muss, viermal in Folge null zu schießen, also quasi 20 Schuss liegend und dann 20 Schuss stehend. Und sobald man einen Fehler schießt, muss man von vorne anfangen. Also wenn ich jetzt den 20. Schuss daneben schieße, dann muss ich liegend wieder 20 Schuss hintereinander treffen. Und das ist immer, finde ich, total bemerkenswert, was da im Kopf und im Körper passiert, weil plötzlich kommen einem die Scheiben so viel kleiner vor. Bei der ersten Serie ist noch alles normal, bei der zweiten ist man dann schon vorsichtiger und spätestens bei der dritten und vierten versucht man dann alles ganz genau zu machen und irgendwie ist dann so viel los im Kopf, dass es dann plötzlich ganz schwer wird, die Scheiben zu treffen. Und mit solchen Übungen oder solchen Situationen versuchen wir eigentlich oft zu arbeiten und dadurch wirst du immer wieder gezwungen, dich auf deine Routine zu konzentrieren, auch wenn sie aufgebrochen wird. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste im Biathlon, im Schießen, dass du immer wieder es schaffst, das Gleiche zu machen.
Auch da gehst du dann in deinem Text über die Wettkämpfe verteilt auch nochmal genauer ein. Hier nochmal die Leseempfehlung, also nicht nur den Podcast hören. Erst den Podcast hören, dann noch den Blog-Eintrag lesen. Finde ich sehr spannend und sehr wichtig, auch gerade dieses Thema Routine. Stichwort Eröffnungsfeier. War, glaube ich, für dich auch so ein, gehört auch noch zum Thema Traum, ne? Und war, glaube ich, so ein, da wolltest du unbedingt hin, oder?
Ja, absolut. Also ich habe im Vorfeld schon gesagt, das wird so die Veranstaltung sein, die mir dann nochmal das letzte bisschen Motivation gibt. Also spätestens nach der Eröffnungsfeier habe ich gesagt, bin ich zu 100% bereit und werde da alles geben. Und genauso war es auch. Ich habe das wirklich sehr genossen. Ich habe da immer von geträumt, mit der deutschen Mannschaft einzulaufen zu Olympischen Spielen. Und es war ein Erlebnis, das muss man einfach mal erlebt haben als Sportler. Und ich glaube, da träumen viele von. Die wenigsten schaffen es am Ende, da mal dabei zu sein. Und deswegen bin ich da unglaublich stolz drauf, aber auch sehr dankbar, dass ich das jetzt miterleben durfte.
Und dann ging es los. Du hattest dein erstes Rennen 4 Tage später. Ich möchte einmal ganz kurz, gar nicht zu lange drauf eingehen, auf die Mixed-Staffel. Ich habe dich so wahrgenommen, du hast es in Interviews auch immer mal wieder gesagt, als einfach super krassen Teamplayer. Du bist nicht in der Mixed-Staffel gestartet, die Kolleginnen haben Bronze gewonnen. Wie war das für dich? War das trotzdem richtige Motivation, weil du gesehen hast, hier geht was? Oder war es natürlich irgendwie auch schwierig, weil du gedacht hast, boah, klar, wäre ich auch gerne selber dabei gewesen. Wie war es für dich?
Ja, natürlich ein bisschen zweigeteilt. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich wäre nicht gerne dabei gewesen. Und ich habe mir da auch natürlich irgendwo Hoffnung gemacht. Ich hatte auf jeden Fall sehr gute Ergebnisse im Vorfeld stehen und habe mich auch hier und da, denke ich, für die Mixstaffel angeboten. Aber gerade mit Hinblick auf die lange Krankheitspause, die ich vor den Olympischen Spielen hatte, war natürlich sehr ungewiss, in welcher körperlichen Verfassung bin ich. Dann kam dazu, dass die Mixstaffel nur 6 Kilometer lang ist pro Strecke, also das relativ kurze Strecke, was dann eher den guten Schützen zugutekommt. Und somit konnte ich die Trainerentscheidung absolut verstehen, dass dann Justus und Phil da für die Männer eingesetzt wurden. Und ich war da auch fein mit, also das, ja, war jetzt für mich nicht keine Riesenenttäuschung. Und ich habe das Gleiche auch letztes Jahr in Lenzerheide miterlebt. Und da habe ich auch gute Erinnerungen an die Mixstaffel. Ich war da auch an der Strecke und habe mich zurückerinnert, wie sehr mich das dann auch nochmal motiviert hat. Also ich war dann wirklich nach der Mixstaffel, hatte ich so Bock, einfach selber Rennen zu laufen. Und dann kam dazu, dass die Jungs und Mädels eben auch die Bronzemedaille gewonnen haben. Und da hat man einfach gesehen, okay, wir sind fit, wir sind läuferisch in der Lage mitzuhalten. Es haben auch am Schießstand, sagen wir mal, bis zum letzten Schießen da alle extrem performt. Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen, dass es in der Staffel bis zum letzten Schießen kein einziger Nachlader. Das war wirklich absolut phänomenal und das das hat mir gezeigt, wir sind gut vorbereitet, wir brauchen uns vor niemandem verstecken und deswegen war das für mich auch nochmal so ein Startschuss, wo ich gesagt habe, okay, jetzt greifen wir an hier.
Und dann kam es zu deiner Olympiapremiere, 20 Kilometer Einzel. Du schreibst, du bist gut reingestartet, hast auch dann ein gutes Gefühl gehabt, Wettkampfgefühl, Ski läuft gut und so weiter. Und dann hattest du direkt beim ersten Schießen, glaube ich, ja, die Enttäuschung wieder. Sind wir schon wieder bei Enttäuschung. Du schreibst es auch. Weißt du den Moment noch? Erinnerst du dich?
Ja, definitiv erinnere ich mich an den Moment. Also das, mein ehemaliger Teamkollege Arne Pfeiffer hat das mal schön gesagt. Biathlon ist eine Ansammlung von Enttäuschungen und da muss ich ihm leider recht geben. Ich meine, Arne war ein Weltklasse-Biathlet und selbst er hat das so gesehen. Im Biathlon geht wirklich sehr viel öfter irgendwas schief, mit dem man nicht zufrieden ist, als dass alles funktioniert. Also das perfekte Rennen ist sehr, sehr selten. Und um auf die Situation zurückzukommen, es war einfach total ungünstig. Also ich habe im Einzel mit zwei Fehlern angefangen. Das heißt, zwei Strafminuten und zwei Strafminuten, die läuft man nicht mehr raus. Also selbst wenn man dann 3x0 schießt, ja, war mir eigentlich bewusst, dass die Medaillen weg sind. Und natürlich bin ich irgendwo mit diesem Traum, mit dieser Hoffnung in das Rennen gegangen, da ein perfektes Rennen abzuliefern. Und wenn man halt gleich beim ersten Schießen dann eigentlich versagt hat, kann man sagen, da würde man am liebsten rechts abbiegen und abschnallen. Also das war dann, es war schon so ein harter Moment. Also ich kann mich sehr gut erinnern, wie ich jetzt von der Matte aufgestanden bin, wie ich aus dem Stadion rausgelaufen bin. Und da musste man sich erstmal wieder motivieren und hat sich dann gesagt, okay, ich mache jetzt hier trotzdem ein gutes Rennen, ich kann noch 3x0 schießen. Und vor allen Dingen war dann so meine Motivation, ich wollte mir selber beweisen, dass ich wieder körperlich fit bin, wollte da zumindest eine gute Laufzeit bringen, um dann wieder das entsprechende Selbstvertrauen für die nächsten Rennen zu haben. Und ja, ich denke, das hat dann zumindest noch gut funktioniert. Läuferisch war ich da gut dabei. Aber ich muss sagen, die anderen drei Schießen waren auch nicht optimal, weil ich hatte einfach nicht mehr den Fokus. Also es war dann, der Traum war weg und die Konzentration irgendwie auch. Also es waren die Scheuklappen dann total offen. Ich habe alles mitbekommen von Zuschauern oder den Gegnern, die neben mir auf der Matte standen. Und das ist alles andere als optimal im Biathlon.
Ich glaube, super wichtig, das beschreibst du ja in dem Sinne, ist dieser Flow. Ne? Man muss in diesen Flow irgendwie reinkommen, wo es dann irgendwie fast von selbst läuft, bestenfalls. Und das ist wahrscheinlich super selten einfach.
Ja. Ja, es ist wirklich schwer zu beschreiben. Also ich mache das jetzt schon so lange und ich frage mich immer wieder, was war jetzt anders bei einem perfekten Schießen im Vergleich zu einem Schießen, wo man, ja, wie gesagt, die Scheuklappen auf hat, wo man alles ringsherum mitbekommt. Und ich kann es wirklich... Entschuldigung. Ich kann es wirklich
nicht... Nee, sorry, erzähl weiter.
Ich kann es wirklich nicht beschreiben. Also das... Es ist so ein Gedankenspiel im Kopf. Das muss einfach positiv sein. Das muss selbstbewusst sein. Und sobald man die Matte betritt, ist dann der Kopf irgendwie leer. Und dann weiß man, okay, es läuft. Dann ist man meistens voll bei der Sache und kriegt auch nichts rundherum mit. Und auf der anderen Seite gibt es eben die Schießen, wo man die Matte betritt und sich schon Gedanken macht, was passiert jetzt, wenn ich null schieße? Was könnte jetzt passieren, wenn ich, keine Ahnung, den ersten Schuss daneben setzt, oder dann hört man vielleicht den Stadionsprecher, der im Hintergrund durchsagt, auf welcher Position man liegt oder was vielleicht andere Sportler gerade fabriziert haben im Rennen, und das sind dann wirklich die Schießen, wo es meistens komplett in die Hose geht. Also es ist für mich die große Kunst im Biathlon, da einfach bei der Sache zu sein und das zu machen, was man im Training immer macht.
Es ist super krass, finde ich, wie du es erzählst. Wenn man sieht euch und man, klar, am Fernsehen, man sieht die Ergebnisse und man sieht dann und denkt, oh, daneben geschossen oder oh, geil, alles getroffen. Aber klar, was in euch vorgeht, sieht man natürlich nicht. Man kann es manchmal erahnen, aber wenn du eben gerade so sagst, ja, am liebsten wäre ich dann rausgelaufen aus dem Stadion. Es gab den beim Ski Alpin, den Norweger, der dann da die Strecke verlassen hat. So ungefähr stelle ich mir das vor. Super krass. Also krass, dass du es so erzählen kannst, weil irgendwie gibt einem das, ja, nochmal diesen Einblick, den man im Fernsehen halt nicht bekommt. Es ging dann weiter mit Sprint. Top-10-Ergebnis für dich, was, glaube ich, dann auch so das Vertrauen wieder so ein bisschen zurückgebracht hat, hast du auch geschrieben. Ich möchte aber gerne ein bisschen voranspringen zur Männerstaffel. Ja. Da gibt's einen Moment in der Kabine, den du beschreibst. Vielleicht ist das Stichwort, du bist Schlussläufer. Kannst du mal erzählen, wie es dir da in der Kabine ging?
Ja, das war so in der Kabine der Moment, wo ich wirklich am allernervösesten war. Also als Schlussläufer hat man ja relativ viel Zeit. Man ist dann eigentlich so erst eine Stunde nach eigentlichem Rennstart dran mit seinem eigenen Rennen. Und das Aufwärmprogramm dauert meistens so circa 30 Minuten. Das heißt, man hat dann noch 30 Minuten in der Kabine, wo man für sich alleine ist, wo man nochmal in sich gehen kann. Und da muss ich sagen, war ich unfassbar nervös. Man hört dann immer das Stadion irgendwie aus der Kabine jubeln oder eben nicht jubeln, weiß dann aber nicht so richtig, war das jetzt für die Deutschen, war das in dem Fall für die Italiener. Ich habe auch versucht, möglichst wenig vom Renngeschehen mitzubekommen, um mich auf mein eigenes Rennen zu konzentrieren, aber irgendwie hört man dann doch immer das Stadion. Und ich habe es dann auch so beschrieben, ich habe an mir runtergeschaut, habe die Startnummer gesehen mit den 5 olympischen Ringen und dem und der Nummer 4 für den Schlussläufer der deutschen Staffel. Und habe ich mir schon gedacht, das ist jetzt hier so ziemlich das Krasseste, was man im Biathlon-Sport erleben kann. Ich bin bei den Olympischen Spielen, bin Schlussläufer der deutschen Männerstaffel. Und ja, meine Gedanken waren dann wirklich, also so unterschiedlich, mal total positiv, wo ich mir gesagt habe, heute ist mein Tag, ich mache hier heute ein geiles Rennen und zeig, was ich drauf habe, bis hin zu, ich schaffe das nicht, ich bin der Aufgabe nicht gewachsen, ich möchte es eigentlich gar nicht. Also da war so viel in meinem Kopf los und ich habe dann irgendwie versucht mit Atemübungen und habe dann nochmal die Augen zugemacht und habe mich dann versucht zu entspannen und es war auf jeden Fall, das sind so die Momente, die werde ich nicht vermissen. Also die Vormittage vor einem Rennen, das ist wirklich für mich das Schlimmste im Sport, weil man sich so viel Gedanken machen kann über alles und so eine Nervosität anstaut. Also das ist wirklich, ja, ist einfach schlimm. Ja, und dann bin ich rausgegangen und bin auf die Warmlaufrunde gegangen und habe alle anderen Schlussläufer gesehen und ja, da habe ich dann schon gemerkt, ich bin hier nicht alleine mit meiner Nervosität. Also die haben alle nicht den lockersten Eindruck gemacht. Waren alle irgendwie angespannt. Und dann dachte ich mir, ja komm, es ist im Endeffekt genau wie immer. Es ist einfach nur im Kreis laufen und auf 5 schwarze Scheiben schießen. Und du machst das so gut du kannst und dann schaust du, für was es reicht. Und das hat mir so ein bisschen Nervosität genommen. Und dann bin ich auch mit einer echt guten Einstellung ins Stadion gekommen und bin dann mit breiter Brust an den Start gegangen und selbst wenn wir da schon ein gutes Stück hinter den Medaillenplätzen waren, war ich positiv gestimmt und habe da selbstbewusst versucht, mich zu zeigen und auch den 3 da vorne klarzumachen, es ist noch nicht vorbei, ich bin da und ich bin euch auf den Fersen. Und so bin ich dann auch losgelaufen.
Da wollte ich gerade drauf hinaus, dann ist so Crunch-Time und dann ist irgendwie schon allen im Feld wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich klar, okay, so ist gerade die Aufteilung, natürlich ist das allen klar. Und ihr seid dann sozusagen ja die Jäger Nummer 1. Weißt du, ich will gar nicht fragen, wie, das ist ein bisschen absurd, ich will gar nicht fragen, wie du das wahrnimmst als Jäger, weißt du, wie die Gejagten dich wahrnehmen? Oder hast du eine Hoffnung?
Boah, das kann ich halt nur vermuten, ich weiß es nicht. Es ist eine schwere Frage. Ich denke schon, dass sie auch Respekt vor mir haben als Athlet. Ich habe schon oft gezeigt, dass ich gerade in Staffeln überperformen kann, wenn man das mit meinen normalen Weltcup-Leistungen vergleicht. Und jeder weiß, dass in Staffeln immer alles passieren kann. Und deshalb bin ich schon der Meinung, dass sie mich bestimmt noch im Kopf hatten. Also sie sind vielleicht nicht losgelaufen und dachten sich, okay, das wird hier eine safe Nummer und Bronze ist auf jeden Fall sicher, sondern sie wussten, okay, da kommt von hinten noch jemand, der ist heiß und wir müssen hier performen, um auf jeden Fall da vorne zu bleiben.
Ja. Am Ende war es, oder am Ende ist es Platz 4 geworden. Wir reden ja gleich noch über einen anderen Platz 4, aber wie ordnest du jetzt mit ein bisschen Abstand bei der Männerstaffel den 4. Platz ein? Kurze Werbeunterbrechung für das Team Deutschland Paralympics. Ihr wisst es vermutlich, ab dem 6. März laufen die Paralympics ebenfalls in Mailand und Cortina. Und von dort gibt es täglich den Team Deutschland Paralympics Podcast. Direkt aus dem Deutschen Haus in Cortina mit vielen Insights und spannenden Geschichten. Alles tagesaktuell. Hört dort unbedingt rein. Ebenfalls präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe. Also nicht nur Paralympics schauen, auch Paralympics hören. Viel Spaß damit. Hier geht's jetzt weiter mit Philipp Horn. Werbung Ende.
Ja, es ist immer noch enttäuschend, muss ich sagen, weil wir einfach mindestens 3 von 4 Leuten, klammer ich jetzt Justus ein bisschen aus, haben da an dem Tag nicht unsere Bestleistung gezeigt, gerade am Schießstand. Ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber im Liegendanschlag war ich zu hektisch, zu nervös, habe da einfach eben ja nicht das gemacht, was ich eigentlich im Training mache. Ich wollte da besonders schnell und besonders gut schießen, um da irgendwie die anderen 300 Druck zu setzen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Das hat mich schon enttäuscht und ich glaube, den anderen ging es genauso. Der Philipp Navrat hatte 3 Nachlader stehend und der David Zobel auch. Das ist einfach nicht das, was wir drauf haben. Und das in den wichtigsten Rennen der Saison ist am Ende einfach enttäuschend, da brauchen wir nicht drüber reden. Und ja, es war auf jeden Fall, die Stimmung nach dem Rennen war schon sehr geknickt, muss ich sagen.
Und mit welchem Gefühl bist du dann, oder ja, bist du mit dem Gefühl dann auch in den Massenstart gegangen oder konntest du dich da irgendwie wieder motivieren sowieso, aber ja, den Vibe wieder umdrehen sozusagen auf positiv?
Wir sind auf jeden Fall mit einer anderen Einstellung in den Massenstart gegangen. Ich glaube, da kann ich für uns alle sprechen. Da hat sich der Tobi auch nochmal was überlegt gehabt. Und zwar sollten wir die Besprechung vor dem Massenstart machen. Also er hat das Zepter abgegeben und hat gesagt, Jungs, ihr wisst, wie es läuft. Ihr macht die Besprechung, ihr sprecht die Schwerpunkte an, die wir umsetzen wollen. Und das fand ich einen schlauen Schachzug, weil so mussten wir uns selber noch mal mehr mit der ganzen Thematik beschäftigen. Und ich habe dann den mentalen Part übernommen bei der Besprechung und habe dann gesagt, mir ist aufgefallen, dass wir in der Staffel alle einfach zu nervös waren. Das hat sich schon am Vormittag angedeutet. Es hat jeder gesagt, es ist unerträglich. Und dann habe ich bei der Besprechung eben gesagt, wir haben im Sommer so viel mit Zuständen gearbeitet. Also wie komme ich in dem optimalen Wettkampfzustand? Und jeder von uns hat in der Saison schon sehr, sehr gute Rennen gezeigt. Und dann habe ich Zettel ausgeteilt und habe gesagt, hier, es schreibt jetzt jeder mal auf diesen Zettel, erinnert sich zurück an das geilste Rennen der Saison bisher und schreibt jetzt mal auf, wie habe ich mich dabei gefühlt? Was hatte ich für Gedanken an diesem Tag? Mit welcher Einstellung bin ich ins Stadion gefahren? Und dann musste sich quasi jeder nochmal damit beschäftigen, was für ihn selber der optimale Wettkampfzustand ist. Und den Zettel haben wir uns dann am Renntag vor dem Massenstart nochmal durchgelesen und haben dann eben auch versucht, natürlich mit unseren Gedanken, mit unserem Verhalten uns in diesen Zustand zu bringen. Und für mich persönlich war dieser Zustand sehr viel gelassener als vor der Staffel, mit sehr viel mehr Freude am Biathlon und einfach ohne jeglichen Druck. Und genauso bin ich auch in den Massenstart rangegangen. Also ich bin ins Stadion gefahren, bin ins Stadion hochgelaufen, die Treppen, dann steht man da so im Startbereich, hab die Tribüne wahrgenommen mit 15.000 Fans auf der Tribüne, hab mich einfach nur gefreut, jetzt hier Teil dieses Spektakels sein zu dürfen, hab auch am Start, wenn man dann so mit den 30 Besten der Welt da steht, habe ich nochmal nach links und rechts geschaut und habe mir gedacht, Junge, wie geil ist das eigentlich? Du träumst dein Leben lang davon und jetzt bist du hier bei Olympia, bist Teil des Massenstarts, du gehörst zu den 30 Besten der Welt und jetzt zeigst du einfach nochmal, was du drauf hast und genießt das Ganze. Und so bin ich an das Rennen rangegangen und ich muss sagen, es hat so viel besser geklappt, vor allen Dingen, weil ich weniger Zeit hatte, mir Gedanken zu machen, was alles hätte schiefgehen können. Ich habe einfach gemacht, ohne alles zu zerdenken. Also das hat für mich sehr, sehr gut funktioniert.
Lass uns direkt ins letzte Schießen gehen, beziehungsweise nach dem letzten Schießen kommst du aus der Strafrunde, schreibst, das Stadion eskaliert förmlich, und du weißt, jetzt geht's um alles, und dann weißt du auf einmal am ersten Anstieg, wer hinter dir ist.
Ja, es war ein verdammt harter Moment für mich. Also ich bin in die Strafrunde eingebogen nach dem letzten Schießen mit einem Fehler und wusste jetzt nicht genau, ob hinter mir noch jemand rausgegangen ist. Also ich wusste, dass ich auf Stand oder auf Position 3 den Schießstand verlassen habe. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, ob in der Zeit, während ich in der Strafrunde war, schon jemand aus dem Stadion gelaufen ist. Also ich wusste jetzt nicht genau, war ich Dritter oder Vierter. Aber ja, spätestens als ich dann rausgelaufen bin und die Tribüne komplett eskaliert ist, dachte ich, okay, wahrscheinlich bin ich Dritter. Hat sich dann auch bestätigt. Eben am ersten Anstieg habe ich dann gehört, okay, Platz 3, 6 Sekunden auf Fio Maillet. Und Fio Maillet war einfach an dem Tag der absolut stärkste Läufer. Er hatte die beste Laufzeit mit fast 40 Sekunden vor dem Zweitbesten. Das sind Welten. Ich glaube, er ist ein absolutes Höhentier. Also er liebt die Höhe, er wohnt selber in der Höhe. Er ist klein und leicht, also ihm kommt das alles sehr entgegen. Das Streckenprofil passt perfekt zu ihm, weil er einfach einen extrem starken 1-1er hat. Da kam vieles zusammen, was bei ihm gut gepasst hat, und deswegen war er in Antholz einfach mit Abstand am besten. Und ich dachte mir nur so, verdammt, warum muss er jetzt hier knapp hinter mir rauslaufen? Aber ich habe alles andere als aufgegeben in dem Moment. Also ich dachte mir, okay, wir haben gut trainiert. Ich habe dieses Jahr schon oft gezeigt, dass ich letzte Runden verdammt gut kann. Ich hatte schon öfter die schnellste letzte Runde. Und das ist auch heute möglich. Und dann habe ich eben versucht, mich an meine Pacing-Strategie zu halten. Wir haben immer gesagt, das erste Drittel der Runde muss man locker bleiben. Im zweiten dann den Bogen spannen, so hat es Phipps genannt, und dann im letzten Drittel dann wirklich all out gehen. Genauso habe ich es gemacht, und ich war eigentlich eher überrascht, dass er nicht so schnell rangekommen ist, wie ich das gedacht hatte. Also ich dachte, er sprintet jetzt aus dem Stadion raus und ist dann innerhalb von 300 Metern an mir dran. Aber das war nicht der Fall. Und dann an der Huberalm, was so der markanteste Berg der Runde ist, wo vielleicht auch die meisten Fans stehen, da war er dann dran und hat auch direkt angegriffen, und ich muss sagen, das war verdammt beeindruckend. Also es sah unfassbar leicht aus. Ich glaube, wenn man das im Fernsehen gesehen hat, dann könnte man denken, ja, warum läuft er nicht einfach mit? Das ist doch, sieht gar nicht so krass aus. Aber wenn man da hinterherläuft und spürt, was er für einen unfassbaren Druck drauf hat, das war schon gestört, und ich habe da versucht, alles aus mir rauszuholen. Mir ist dann einfach nur mein Körper eingeschlafen, Arme, Beine, man spürt das Laktat und man kann sich einfach nicht mehr schneller bewegen, und ich musste ihn dann laufen lassen, und das hat in dem Moment extrem wehgetan. Also ich bin da als Vierter ins Ziel gekommen und dachte mir so, das war eine einmalige Chance und ich habe es nicht geschafft. Ich war nicht stark genug. Es hat im ersten Moment, war es so schmerzhaft, ich war wirklich krass enttäuscht.
Ich möchte eigentlich gar keine Frage mehr zu dem vierten Platz stellen. Du hast viel darüber schon geredet und hast auch gesagt, im Weltcup hättest du dich gefreut wahrscheinlich. Klar, auch lieber Medaille, hättest du dich gefreut, aber es gibt keinen Platz, der so weh tut wie Platz 4 bei Olympischen Spielen. Du hast es sogar zweimal mit der Staffel jetzt dann gemeinsam erlebt. Ich würde einfach nur noch wissen wollen, zum Abschluss auch des Podcasts, wie ist trotzdem dein Fazit von Olympischen Spielen, von diesen Olympischen Spielen?
Ja, also mit ein bisschen Abstand bin ich auch stolz auf diesen vierten Platz im Massenstart. Ich habe da zum Saisonhöhepunkt meine Bestleistung gezeigt. Darauf kann man absolut stolz sein. Ich glaube, Viertbester bei so einem Großereignis ist auch eine Leistung, die wirklich bemerkenswert ist. Und ja, alles in allem kann ich sagen, ich werde mich mein Leben lang an diese Olympischen Spiele erinnern, mit sehr positiven Emotionen. Ich habe dort Viele schöne Erlebnisse gehabt. Meine Familie war mit dort. Es war sehr, sehr schön, dass ich da die ganzen Momente mit meiner Familie teilen konnte. Wir hatten Erlebnisse wie die Eröffnungsfeier, an die ich mich sehr gerne zurückerinnere, aber auch im Teamhotel haben wir viele schöne Momente gehabt und es hat sich für mich nach Olympischen Spielen angefühlt, auch wenn wir relativ weit ab vom Schuss waren. Ich habe das trotzdem aufgesaugt, ich habe da alles wahrgenommen und ich kann da sehr zufrieden zurückblicken.
Philipp, du hast es gesagt, du bist im Herbst deiner Karriere, hast du gesagt, nicht ich. Blickst du irgendwie auf Frankreich?
Also momentan gehe ich stark davon aus, dass ich da nicht mehr dabei sein werde. Aber festlegen möchte ich mich nicht. Also es wird sich zeigen, was die nächsten Jahre so bringen. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen.
Philipp, vielen, vielen Dank für die offenen Worte. Das spannende Gespräch. Ich kann es nur wiederholen. philipp-horn.com, da mal den Blog-Eintrag lesen, nachdem ihr diesen Podcast gehört habt. Da stehen noch ein paar mehr Sachen drin, als wir hier auch besprochen haben. Vielen Dank.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Ja, Leute, das war sie, die erste Post-Olympia-Episode vom Team Deutschland Podcast. Schreibt uns gerne mal, ob sie euch gefallen hat, wie sie euch gefallen hat oder falls nicht, was ihr vermisst habt. Vielen Dank nochmal an Philipp für seine offenen Worte. Vielen Dank an die Sparkassenfinanzgruppe für das Presenting vom Team Deutschland Podcast. Wir werden noch 2-3 weitere solche Episoden jetzt nach den Olympischen Winterspielen machen, bevor wir irgendwann Richtung LA blicken. Produziert wird der Podcast von Team D Studios. Das war's für heute. Ciao ragazzi.